Deutschen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch. Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie heute durch unsere Sendung. Und die ist wieder ziemlich voll. So erfahren Sie heute mehr über die tschechischen Ausgaben von Tausend und einer Nacht. Und Sie sitzen mit uns im Theater, und zwar in unserem Sprachkurs. Doch zunächst geht es um eine umstrittene Person der tschechischen Geschichte. Das zumindest aus Sicht der Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden. Es geht um Edvard Beneš. Der ehemalige Außenminister und Staatspräsident der ersten tschechoslowakischen Republik war im Oktober das Thema einer Konferenz im Goethe-Institut in Prag. Geladen hatten das Masaryk-Institut und das Archiv der Wissenschaften gemeinsam mit dem Collegium Carolinum aus München. Historiker aus Deutschland, Tschechien, aber auch zum Beispiel aus den USA diskutierten über die kontroversen Wahrnehmungen von Beneš. Marco Zimmermann war bei der Konferenz und hat nachgefragt, wie sich das Bild Benešs bei den Deutschen aus der Tschechoslowakei gewandelt hat. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Edvard Beneš ist einer der bekanntesten und umstrittensten Politiker der Tschechoslowakei. Er amtierte 17 Jahre als Außenminister und führte das Land in seinen schwersten Zeiten zwischen 1935 und 1948 sowohl aus Prag als auch aus London. Bereits 1915 engagierte er sich aus dem französischen Exil heraus gemeinsam mit seinem ehemaligen Professor T.G. Masaryk für die Anerkennung einer unabhängigen tschechoslowakischen Republik. Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns war der Soziologe und Philosoph dann einer der Verhandlungsführer der tschechoslowakischen Delegation auf der Friedenskonferenz in Saint-Germain. Er verstand es, die alliierten Delegierten davon zu überzeugen, dass die deutsch besiedelten Grenzgebiete der neuen Tschechoslowakei und nicht Österreich oder Deutschland angegliedert werden sollten. Deutsche nationale Kreise, aber auch die Sozialdemokraten, griffen Beneš in der Ersten Republik dann zwar an, als Außenminister war er aber in der politischen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Tschechen kein Fixpunkt. Erst mit dem Aufstieg der Sudetendeutschen Partei in den 1930er Jahren wurde Beneš wieder interessant für die deutschen Politiker. Der britische Historiker Mark Cornwall erklärt, was die SDP von Beneš erwartete.
Es gab, ich glaube, wirklich immer eine Hoffnung für einige Leute in der Sudetendeutschen Partei, dass es gibt die Möglichkeit, Druck auf Beneš auszuüben. Ich glaube, sie denken negativ über Beneš, dass er war ein tschechischer Nationalist. Aber ich glaube wirklich, es gibt immer einige Leute im Händlerbewegung, die denken, dass man könnte etwas von Beneš kommen könnte.
Aufgrund von Beneš' Position als Außenminister und seines Engagements im Völkerbund sah die SDP vermeintliche Verhandlungsspielräume für mehr Volksgruppenrechte. Nachdem er dann 1935 zum Präsidenten der Republik gewählt wurde, lassen sich intensivere Versuche beobachten, mit Beneš in Verhandlungen einzutreten. Noch einmal Mark Cornwall.
Die Leitung, sie wollen immer mit Beneš treffen. Zum Beispiel Henlein hat immer die Idee, mit Beneš zu treffen. Und es war nie möglich, weil Beneš hat immer verweigert. Aber die Henlein-Bewegung hat immer gedacht, dass sie werden diesen Diskurs gleich mit gleichen Tschechen und Deutschen haben. Und das war wirklich nicht möglich. Beneš wurde das nie.
Die Versuche, mit Beneš zu verhandeln, werden aber im Vorfeld des Münchner Abkommens nicht weiter verfolgt. Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei, hatte sich bereits im November 1937 in einem Brief nach Berlin der bedingungslosen Führerschaft Adolf Hitlers unterworfen. Und damit änderte sich natürlich auch seine Haltung zu Beneš, wie Professor Cornwall weiß.
In 1938, es ist ein bisschen etwas anderes, dass man weiß, zum Beispiel sicherlich Henlein weiß, genau mehr, dass es gibt keine Möglichkeit von einer Lösung von den Tschechen und dann alles hängt ab von Hitler und Deutschen Reich. Aber sicherlich, es gibt auch einige Leute noch in Leitung, die denken, dass alles Fortschritt, ja, wie früher, ja, dass es ist möglich, Druck auf Benesch auszuüben.
Die Verhandlungen zwischen Deutschen und Tschechen scheiterten, wie man heute weiß, weil Konrad Henlein Anweisungen hatte, alle Angebote der tschechischen Seite abzulehnen. Um einen Krieg zu verhindern, einigten sich die Regierungschefs Italiens, Frankreichs und Großbritanniens auf eine Abtretung der Grenzgebiete der Tschechoslowakei an Deutschland. Die Tschechoslowakei selbst durfte an den Verhandlungen nicht teilnehmen. Benesch fühlte sich von den Verbündeten Frankreich und Großbritannien verraten. 5 Tage später trat er von seinem Amt als Staatspräsident zurück und ging ins Exil nach London. Am 21. Juli 1940 ernannte er dort die tschechoslowakische Exilregierung unter Jan Schramek. Ins Exil nach London konnten sich auch die deutschen Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei retten. Unter der Führung von Wenzel Jaksch waren sie die größten Gegner der Sudetendeutschen Partei gewesen und arbeiteten zunächst in London mit Benesch zusammen. Allerdings zerstritten sich beide Parteien über die Pläne der Aussiedlung, die den Sozialdemokraten viel zu weit gingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Haltung der Deutschen zu Benesch natürlich von der Vertreibung und ihren Folgen geprägt. Der Historiker Tobias Weger hat in seiner Dissertation die Diskurse der vertriebenen Organisationen untersucht.
Edward Benesch, der aufgrund seiner Präsidialdekrete natürlich dann gerne in die Rolle des Hauptverantwortlichen gedrängt wurde. Und insofern muss man eigentlich schon sagen, dass eigentlich seit 1945 das Bild Edward Benesch bei den sudetendeutschen vertriebenen Organisationen eigentlich vor allen Dingen einen negativen Touch bekommen hat.
Neben dem Bild des Hauptverantwortlichen für die Vertreibung existieren aber auch noch andere Bilder, so Weger weiter.
Zum Beispiel der Vorwurf, Benesch habe im Grunde schon seit der Gründung der Tschechoslowakei 1918 darauf hingewirkt, die Deutschen mehr oder weniger schnell aus dem Staat zu beseitigen. Da heißt es, dann zunächst habe versucht, die Deutschen zu assimilieren, also im Grunde zu Tschechen zu machen. Dann aber auch werden ihm schon sehr früh Vertreibungspläne unterstellt. Das ist natürlich historisch problematisch, hier eine solche Kontinuität zu sehen, aber man findet sie in den Bildern.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Bild Edward Beneschs in sudetendeutschen Kreisen extrem negativ gefärbt. Anlass dazu waren die politische Wende und die Integration der Tschechischen Republik in die westlichen Strukturen, wie zum Beispiel der NATO oder der EU-Beitritt.
Bei all diesen Stationen gibt es eben im Grunde immer wieder Versuche seitens der sudetendeutschen Landsmannschaft, Benesch zu instrumentalisieren und zu sagen, solange dieser Staat die sogenannten Benesch-Dekrete nicht abschafft, ist die Tschechische Republik nicht europareif zum Beispiel. Und hier sieht man eben sehr schön diesen Mechanismus, dass eine Person im Grunde verantwortlich gemacht wird für das, was unter dem Stichwort Vertreibung zusammengefasst werden kann, was aber natürlich historisch gesehen nicht auf die Person Benesch alleine zurückgeht, sondern zum einen natürlich mit Zustimmung der Alliierten passieren musste, sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, 3,5 Millionen Menschen aus der Tschechoslowakei auszusiedeln oder zu vertreiben. Und zum anderen natürlich auch eine Gesamtentscheidung der tschechoslowakischen Regierung war. Das heißt, nicht ein einsames Handeln von Benesch, der hier gewissermaßen sich als Diktator irgendwie betätigt hat, sondern eine Konsenshandlung, die sicherlich damals auch von der Mehrheit der tschechoslowakischen Gesellschaft mitgetragen wurde.
Wegers Meinung nach fand bei den vertriebenen Verbänden eine Emotionalisierung und Personalisierung statt. Eine generelle Unzufriedenheit mit der tschechoslowakischen Politik wurde auf eine Person projiziert, damit leichter argumentiert und agitiert werden konnte. So entstand zum Beispiel auch der sogenannte Beneschismus, ein künstlich in den 1950er Jahren entstandener Kampfbegriff der sudetendeutschen Landsmannschaft. Dieser hielt sich auch noch bis in die 1990er Jahre. Allerdings betont der Historiker Weger, dass es nicht das Bild Edward Beneschs bei den Sudetendeutschen gebe. Eine große Zahl der Deutschen aus den böhmischen Ländern habe ihn als Staatspräsidenten akzeptiert und respektiert. Man dürfe also das Bild Beneš nicht nur aus den Äußerungen der Organisationen ableiten.
Und das hat sich natürlich dann auch nach 1945 fortgesetzt, sodass das, was aus München, aus den Verlautbarungen der sudetendeutschen Landsmannschaft gekommen ist, nicht die Meinung der Sudetendeutschen widerspiegelt, sondern ein bestimmtes Spektrum politischer Meinungsäußerung von einem ganz bestimmten Verband, der aber nicht die Meinungsführerschaft hatte.
Ein kontroverses historisches Thema, das Bild von Edvard Beneš bei den Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Sie hörten einen Bericht von Marco Zimmermann. Und bei uns hier geht es jetzt nicht weiter um Konfrontation, sondern um Verständigung. Und dazu gehört auch etwas Sprachkenntnis des anderen. Und die vermitteln wir nun, gut aufgepasst also. Am Mikrofon sind Marketa Kachlikova und Martina Schneibergova.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf den Prager Theaterbühnen wird in den kommenden beiden Wochen mehrfach Deutsch gesprochen, und zwar im Rahmen des traditionsreichen Theaterfestivals der deutschen Sprache. Wir drehen den Spieß um und bringen Ihnen die wichtigsten tschechischen Wörter bei. Theater heißt auf Tschechisch
Divadlo.
Der Ausdruck kommt vom tschechischen Verb für schauen.
Divadce.
Zwei Gruppen von Menschen versammeln sich im Theater während einer Vorstellung.
Predstavení.
Diejenigen, die schauen, also die Zuschauer.
Diváci.
Und diejenigen, die spielen.
Hrát.
Das heißt die Schauspieler.
Herci.
Die Theatervorstellung ist ein kollektives Werk, an dem sich neben den Schauspielern der Regisseur.
Regisseur.
Der Dramaturg.
Dramaturg.
Der Bühnenkünstler.
Szenograf.
Der Kostümbildner.
Kostýmní výtvarník
und weitere Berufsgruppen beteiligen. Von großer Bedeutung sind im Theater auch die Kulissenschieber,
Kulisáci,
und die Beleuchter,
Osvětlovači,
und natürlich auch der Souffleur,
Nápověda.
Für die Zuschauer bestimmt ist der Zuschauerraum,
Hlediště.
Das Wort leitet sich von einem anderen Verb für schauen oder blicken ab, von
Hledět.
Die Schauspieler wiederum, sie spielen auf der Bühne.
Jeviště
oder
Szene.
In Opernhäusern liegt zwischen Bühne und Zuschauerraum noch ein Orchestergraben.
Orchestřiště.
Im traditionellen Theater trennt ein Vorhang
Opona
die beiden Räume. Wenn der Vorhang aufgeht,
Opona se zvedá,
beziehungsweise wenn sich der Vorhang teilt,
Opona se roztáhne,
kann die Vorstellung beginnen. Im Tschechischen wird dann ein Theaterspiel
Divadelní hra
aufgeführt bzw. ein Drama.
Drama.
Das internationale Wort Theater wird eigentlich im Tschechischen nicht gebraucht, aber es gibt eine umgangssprachliche Ableitung.
Theater.
Theater machen.
Dělat Theater.
Hat aber mit dem eigentlichen Theater nichts zu tun, sondern es heißt eine hysterische Szene vorspielen. Applaus,
Potlesk,
wird man dafür indes schwerlich ernten. Vorhang zu und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Unseren Tschechisch-Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Wir bleiben bei der Kultur, wechseln aber zum Schriftlichen. Sie sind indischen Ursprungs, wurden später Persisch und Arabisch übertragen, aber liegen heute in textgetreuen Übersetzungen in vielen Sprachen der Welt vor. Die Geschichten von Tausend und einer Nacht. Bis heute haben diese orientalischen Erzählungen nichts von ihrer Attraktivität verloren. Seit Beginn dieses Jahres erscheint die Geschichtensammlung im Prager Akademia Verlag in einer exklusiven tschechischen Ausgabe. Der erste der insgesamt 8 geplanten Bände kam im Januar in die Regale der Buchläden. Mehr nun von Jitka Mladková in einer Wiederholung unserer Sendereihe Kultursalon vom Februar dieses Jahres.
Zwei aktuelle Anlässe haben den Akademia verlangt zur Herausgabe der Erzählungen von Tausend und einer Nacht motiviert. Zum einen ist es rund 300 Jahre her, dass die Erzählungen erstmals in Europa auftauchten. Zum anderen jährt sich am 17. März dieses Jahres der 30. Todestag des tschechischen Orientalisten Felix Tauer, der die Geschichtensammlung als erster aus dem Arabischen ins Tschechische übersetzt hat. Als Felix Tauer Professor an der Prager Karls-Universität im Alter von 87 Jahren starb, schrieb Bert G. Fragner, der spätere Direktor des Instituts für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, in einem Nachruf, Zitat:
Er war einer der letzten großen tschechoslowakischen Orientalisten, die durch Bildung und Studium noch in vieler Hinsicht der Kulturwelt des alten Österreichs verbunden waren, aber seit den frühen 1920er Jahren den Ruf der Orientforschung ihres neu erstandenen Heimatlandes, der jungen Tschechoslowakei, in alle Welt trugen.
Felix Tauer studierte in Prag Arabisch, Persisch und Türkisch, doch neben der orientalischen Philologie absolvierte er auch ein Studium der Geschichte. Beides bildete für ihn ein gutes Fundament, um in persischer Sprache verfasste Quellen studieren zu können. Anhand der dadurch erworbenen Kenntnisse hat sich Tauer unter anderem um eine grundlegende Gesamtdarstellung des persischen gelehrten Schrifttums verdient gemacht. Tauers wohl wichtigste Arbeit war allerdings die Übersetzung von Tausend und einer Nacht. Den Erzählungen mit diesem Namen liegt kein geschlossener Urtext mit einem definierten Autor oder Sammler zugrunde. Im Lauf der Zeit wurden nämlich in die ursprüngliche Rahmenerzählung weitere Geschichten verschiedener Herkunft integriert, die allesamt die Gestalt der schönen und klugen Prinzessin Scheherazade als Erzählerin gemeinsam hatten. Durch Überlieferung verbreiteten sich die Erzählungen aus Indien über Persien, den Irak, auch nach Ägypten, Tunesien und andere arabische Länder. Wann und wie trafen sie aber in Europa ein, wo sie eine völlig unerwartete Wirkung hatten? Eine Frage an Jaroslav Oliverius, Professor für Arabistik und Hebraistik an der Philosophischen Fakultät in Prag.
Zur ersten Begegnung kam es vor ungefähr 300 Jahren dank des französischen Orientalisten Antoine Galland, der lange Zeit im Orient lebte. Dort geriet ihm die um 1450 entstandene arabische Handschrift mit Geschichten von Tausend und einer Nacht in die Hände. Er nahm sie mit nach Paris und begann mit ihrer Übersetzung.
Es handelte sich nur um einen Torso, der mitten in der 282. Nacht abbricht. Galans Übersetzung erschien nach und nach seit 1704 in insgesamt 12 Bänden. Nach Meinung des tschechischen Orientforschers Felix Tauer war es allerdings keine Übersetzung im unmittelbaren Sinn des Wortes. Im Nachwort zu seiner eigenen Übersetzung schrieb Tauer, dass Galans Werk aus der Umschrift eines Originaltextes bestünde, der sich dem damaligen Geschmack der Franzosen anzupassen versuchte. Allenfalls gab sie die Initialzündung für die Übertragung der Geschichten auch in andere europäische Sprachen. Wann erschienen sie zum ersten Mal auch auf Tschechisch? Jaroslav Oliverius.
Do češtiny se dostal prostřednictvím Německa.
Ins Tschechische gelangten die Texte zunächst durch deutsche Übersetzung. 1796 gab der bekannte Prager Zeitungsverleger und Schriftsteller Václav Matěj Kramerius das tschechische Buch mit dem Titel Arabische Märchen heraus. Das Buch fußte eben auf einer deutschen Übersetzung, die aller Wahrscheinlichkeit nach wiederum eine Übersetzung von Galands Texten war.
Im Lauf des 19. Jahrhunderts erschien in Europa eine Reihe vollständiger Übersetzungen aus arabischen Originaltexten, insbesondere in englischer und deutscher Sprache. Die Tschechen mussten aber immer noch auf eine Ausgabe in ihrer Muttersprache warten. In den 1920er Jahren arbeiteten in der Tschechoslowakei und in Deutschland praktisch parallel zwei Forscher an der Übersetzung von Tausend und einer Nacht. Der deutschen Übersetzung legte der Tübinger Orientalist Enno Littmann eine redigierte, in Indien gedruckte arabische Ausgabe zugrunde. Es handelte sich um die sogenannte Kalkutta II-Ausgabe aus den Jahren 1839 bis 42. Die tschechische Übersetzung, die allerdings auf einer anderen Originalquelle beruhte, stammte von Felix Tauer. Seine Tochter Hanna Tauerova erinnerte sich im tschechischen Rundfunk an die Arbeit ihres Vaters.
So viel ich weiß, hat mein Vater der Arbeit an Tausend und einer Nacht sein ganzes Berufsleben gewidmet. Er begann damit in den 1920er Jahren. Damals besuchte er zweimal auch Istanbul, um dort alte arabische Handschriften zu studieren und die vorhandenen Quellen und Unterlagen aus verschiedenen Moscheenbibliotheken zusammenzutragen. Seine große Übersetzung war praktisch schon vor dem Zweiten Weltkrieg für die Herausgabe vorbereitet, konnte aber erst zwischen den Jahren 1945 und 1950 in 6 Bänden erscheinen.
Tauer übersetzte Tausend und eine Nacht als erster aus dem arabischen Text der sogenannten Uatli Montag Handschrift, die 1764 in Ägypten entstand und wenig später in die Bodleian Library nach Oxford gebracht wurde. Durch englische Freunde gelang es ihm, diese Handschrift für seine Übersetzung auszuleihen. Tauers Übersetzung wird als Ergänzungsband zur Littmannschen Übertragung betrachtet. Für die Erzählungen von Tausend und einer Nacht hat sich nicht nur in Tschechien fälschlich die Bezeichnung Märchen eingebürgert. In Wirklichkeit besteht die Sammlung aus einer breiten Palette von Genres. Außer den humorvollen, fantastischen oder rührenden Geschichten waren in den arabischen Texten auch Schilderungen erotischer Abenteuer enthalten. Letztere hat Felix Tauer auch übersetzt. Seine Tochter Hanna Tauerova erinnert sich.
Tatínek mluvil a psal samozřejmě vynikajícím způsobem německy.
Mein Vater beherrschte perfekt auch die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Einen Teil der Erzählungen aus Tausend und einer Nacht hat er aus dem Arabischen direkt ins Deutsche übertragen. Erschienen sind sie 1966 im Frankfurter Inser Verlag und 1995 als Inseltaschenbuch mit 1007 Seiten in der Leipziger Filiale des Verlags. Ebenso erschien dort ein Band mit dem Titel »Erotische Märchen«, die mein Vater ebenso direkt ins Deutsche übersetzte. Beide Übersetzungen haben bis heute auf dem tschechischen Buchmarkt kein Pendant.
Die Gründe, warum nun gerade Towers Übersetzung der orientalischen Geschichten im Prager Verlag Akademie erscheint, sind nicht nur die zwei anfangs erwähnten runden Jubiläen, der 30. Todestag von Felix Tower und der 300. Jahrestag der Ausgaben von Galans Werk. Petra Dinslerova, die mit der Redaktion der tschechischen Ausgabe beauftragt wurde, ergänzt.
Weil die Geschichten faszinierend sind. Auch die Sprache von Professor Tower bietet eine sehr angenehme Lektüre. Er schuf eine bis in die Klanggestalt und Metrik textgetreue Übersetzung der arabischen Vorlage. Die Texte enthalten nämlich auch Reimprosa sowie wirkliche Poesie, die einst zu der Erzählkunst im Orient gehörte. Um den Leser oder Zuhörer nicht zu ermüden, hat der Erzähler die Prosa eben auch mit Versen kombiniert. Insbesondere in den Schilderungen von Liebes- und Trauergeschichten findet man im Text längere in Versen verfasste Passagen.
Außerdem will der Akademia Verlag mit diesem Titel an die Tradition bibliophiler Ausgaben anknüpfen. Die Herstellung ist sehr aufwendig, wie Dinslerova beschreibt.
Die Buchdeckel sind mit Seidenstoff bezogen, der speziell für diese Ausgabe in einer Weberei in Bamberg hergestellt wird. Von dort wird er nach Banská Bystrica in der Slowakei geliefert, wo der Seidenbezug der Buchdeckel gefertigt und die Buchblöcke gedruckt werden. Diese werden anschließend in eine Buchbinderei nach Deutschland geschickt, nämlich in die Familienfirma Meyer in Esslingen, die sich auf beinahe vergessene handwerkliche Techniken der Buchbindung spezialisiert. Hier bekommen die Bücher auch den Goldschnitt, der mit demselben Ornamentmotiv wie der obere Buchdeckel versehen ist. Die Buchdeckel von jedem der insgesamt 8 Bände werden sich farblich voneinander unterscheiden. Jeder Band wurde auch von einem anderen Künstler illustriert. Die Gesamtzahl der Illustrationen beläuft sich auf über 600.
Das Ergebnis soll ein außergewöhnliches Buchwerk sein. Außergewöhnlich ist allerdings auch der Preis. Im November sollen die letzten 3 Bände der Buchreihe in den tschechischen Buchhandlungen vorliegen. Als Weihnachtsgeschenk könnten Sie vielleicht die eine oder andere Privatbibliothek bereichern, sofern man bereit ist, umgerechnet rund 240 Euro auf den Tisch zu legen.
Soweit unser literarisch-historischer Ausflug in den Orient. In unserer Sendung sind wir nun fast am Ende angelangt. Bleibt mir noch der Hinweis, auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt sich, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Posloucháte vysílání.